Alles klar, ihr Lieben, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Ich habe es überschrieben mit rechts oder links. Wie treffe ich Entscheidungen als Christ? Es gibt ja oft Situationen im Leben, in denen man sich entscheiden muss. Wir hier in Deutschland, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir enorm viele Entscheidungen bezüglich unseres Lebens wirklich selber treffen können. Es gibt andere Länder, in denen es nicht so aussieht, in denen man vorgegeben kriegt, was man tun soll, wo man wohnen soll, wen man heiraten soll, welchen Beruf man ausüben soll, wo es nicht wirklich viel Raum für eigene Entscheidungen gibt. Doch bei uns ist es möglich, viel zu entscheiden und auch wirklich große Entscheidungen im Leben selber zu treffen. Zum Beispiel, welchen Job soll ich wählen? Oder soll ich ein Studium machen oder lieber eine Ausbildung? Soll ich ein Haus kaufen? Soll ich lieber zur Miete wohnen? Oder soll ich mir ein eigenes Auto kaufen? Oder soll ich das Geld lieber sparen und für etwas anderes verwenden? Soll ich vielleicht einen Dienst in der Gemeinde annehmen, einen weiteren zu dem, den ich schon habe? Oder soll ich vielleicht außerhalb von Beruf, Familie und Gemeinde noch etwas auf mich nehmen, wie Sport oder etwas in einem Verein, Ehrenamt, sozialer Einsatz, auch wenn es jetzt keine direkte Verbindung zum Reich Gottes hat? Wie treffe ich solche Entscheidungen zur Ehre Gottes? Bevor wir überlegen, wie wir bei solchen Entscheidungen vorgehen, um zur Ehre Gottes zu entscheiden, gibt es eine Entscheidung und eine Ausgangsfrage, die wirklich vorher geklärt sein muss. Hast du wirklich ganze Sache mit Gott gemacht? Bist du wirklich mit Gott unterwegs? Denn wenn das nicht geklärt ist, dann kannst du noch so gut entscheiden im Nachgang, aber deine eigentliche, die größte und wichtigste Entscheidung, die ist noch nicht getroffen. Kannst du von Herzen sagen, so wie Paulus in Galater 2, Vers 20, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Kannst du das mit Überzeugung sagen? Ist Christus in deinem Herzen? Hast du diese Entscheidung schon getroffen? Oder bist du vielleicht nur mitgelaufen, wurdest mitgeschleppt und bist dabei, weil es schön ist und gemütlich ist und die Menschen nett sind? Bevor wir also über die scheinbar großen Entscheidungen des Lebens sprechen, müssen wir diese größte aller Entscheidungen klargemacht haben. Und wenn du keine Gewissheit darüber hast, ob du diese Entscheidung wirklich getroffen hast, dann sage ich, geh in das Wort, geh in die Bibel, lies nach. Und wenn du möchtest und es dir hilft, dann sprich jemanden an aus der Gemeinde, der die Entscheidung getroffen hat und dir dabei helfen kann. Nun, die Grundhaltung bei den Entscheidungen, die sehen wir in der Bibel im Lukasevangelium. Damit möchte ich einmal starten. Lukas Kapitel 12, ab Vers 22. Lese bis Vers 31. Wir lesen von Jesus. Jesus spricht. Er spricht zu seinen Jüngern. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht. Denn nach diesem allen trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Der Herr Jesus sagt also, sorgt euch nicht. Sorgen können auch sehr stark lähmen. Vielleicht stehen wir auch vor einer Entscheidung und sorgen uns, ja, links oder rechts, was mache ich denn jetzt? Werden von Sorgen aufgefressen. Aber Jesus sagt, sorge dich darum nicht. Und er nennt hier zwei Beispiele. Zum einen die Raben, also die Vögel, die weder sehen noch ernten und doch so wunderbar versorgt sind. Und zum anderen die Lilien auf dem Feld. Wenn man über ein Feld geht, wow, was da für wunderbare Blumen sind. Ich habe letztens, wir waren in Lettland, hat meiner Frau so einen Strauß Blumen einfach vom Feld gepflückt. Wunderschön, ja, was man einfach so auf dem Feld findet. Und ja, Gott hat das so wunderbar gemacht in dieser Pracht und Herrlichkeit. Und er sagt, Jesus sagt auch hier, selbst Salomo war nicht gekleidet wie eine dieser Blumen. Und Gott versorgt und macht diese Blumen so wunderschön, obwohl sie kurz darauf wieder verwelken oder vielleicht sogar ins Feuer geworfen werden. Also die Grundhaltung, dieses Vertrauen auf Gott statt dem Sorgen. Und ein zweiter Punkt, das durfte ich auch lernen, es geht nicht darum, wenn man nach einer Entscheidung fragt, es geht nicht darum, die beste und die perfekte Entscheidung zu treffen. Denn das fällt uns schwer, das schaffen wir nicht. Wir können einfach nicht alles überblicken, was die Entscheidung mit sich bringt. Triff nicht die beste Entscheidung, sondern triff eine gute Entscheidung. Wenn du mehrere Optionen hast und darüber nachgrübelst, heißt es, dass all diese Optionen auch schon eine gewisse Berechtigung haben und du natürlich deinen Verstand gebrauchen sollst, um zu entscheiden jetzt, welche von denen vielleicht sinnvoll ist, welche von denen gut ist und welche weniger gut ist. Aber versuch nicht, die beste Entscheidung zu treffen, denn es gibt so viele Abhängigkeiten und alles, was du bisher nicht berücksichtigen kannst. Und wenn du das wirklich versuchst und nach diesem Perfektionismus strebst und nach dieser einen Entscheidung, nach der besten Entscheidung, führt das häufig auch zu Verzweiflung und zu einer Überforderung. Nun, also Vertrauen statt Sorgen, das hatten wir gesehen, und Gehorsam statt Perfektionismus. Nicht die perfekte, nicht die beste Entscheidung treffen, sondern gehorsam sein. Und wenn es um Entscheidungen geht, ist es auch wichtig zu überlegen, bin ich denn bereit, auch den unteren Weg zu gehen, wenn Gott mir sagt, triff die und die Entscheidung. So wie ein Jona sich gewehrt hat, wir hatten es im ersten Teil, Jona hat sich gewehrt vor der Entscheidung Gottes, er wollte nicht nach Ninive gehen. In gewisser Weise gab es zwei untere Wege für ihn. Ja, es gab den unteren Weg nach Ninive, den er nicht gehen wollte, weil er dort wahrscheinlich Angst hatte, vielleicht auch von denen auseinandergenommen zu werden. Ja, Ninive war ja auch bekannt als eine sehr brutale Stadt, ja, von den Assyrern. Er wollte nicht diesen Weg gehen, den Gott für ihn vorgesehen hatte, nach Ninive, diesen unteren Weg. Dafür ist er einen anderen unteren Weg gegangen, ja, runter nach Jaffo, wir hatten es gelesen, runter in den Bauch des Schiffes, er war vielleicht sogar unter dem Meeresspiegel in diesem Schiff drin und dann nochmal ganz runter in das Wasser, in den Bauch des Fisches. Also ist er dann eben diesen unteren Weg gegangen, letztendlich den falschen unteren Weg. Aber worauf ich hinaus will, bist du bereit, den unteren Weg zu gehen, so wie der Herr Jesus auch den unteren Weg gegangen ist, der ja aus dem Himmel herabgekommen ist, sich selbst erniedrigt hat, nach Philipper 2, er hat sich erniedrigt, er hat seine Gott, ja, er hat es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, wurde wie die Menschen, ist auf diese Erde gekommen und ist gestorben für die Sünden der Welt. Und er wird uns dort in Philipper 2 als Gesinnungsvorbild hingestellt oder vorgestellt. Und genau diese Art von Gehorsam und diese Überzeugung sollen wir auch haben, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Es kann auch schwer werden, aber unsere Grundeinstellung soll sein, ich will den Weg gehen, den Gott für mich hat, auch wenn es der untere Weg und der schwere Weg ist. Fügst du dich dem, was Gott für dich geplant hat, auch wenn es dir nicht passt? Und bist du bereit, dich für etwas zu entscheiden, wenn es nicht deinem Willen entspricht? Nun, wenn wir darüber nachdenken, dann landen wir natürlich auch schnell bei Gottes Willen. Wenn wir sagen, wir wollen Entscheidungen treffen, gibt es die Möglichkeiten, sich für unseren Willen zu entscheiden? Gibt es die Möglichkeit, sich für Gottes Willen zu entscheiden? Vielleicht deckt sich das auch. Und ich hoffe, dass je weiter wir im Christenleben voranschreiten und je weiter wir wachsen, dass sich Gottes Wille und mein Wille immer mehr deckt. Ich denke aber, Gott lässt uns im Leben einiges an Entscheidungen frei wählen. Denn Gott wollte keine Marionetten haben, sondern er wollte Geschöpfe in seinem Ebenbild, die auch die Entscheidung haben, sich eben gegen seinen Willen zu entscheiden. Und somit ist die Frage nach der richtigen Entscheidung eben direkt verbunden mit der Frage nach Gottes Willen. Und ich finde, das können wir uns auch immer wieder bewusst machen. Wenn Gott dir seinen Willen heute offenbaren würde, würdest du ihn tun? Wärst du bereit, ihn zu tun? Wärst du bereit zu sagen, ja, Gott, ich frage so oft nach deinem Willen und jetzt erfahre ich ihn und jetzt tue ich ihn auch, wie ein Jona, der Gottes Willen erfahren hat und gesagt hat, nein, ich tue ihn nicht. Wärst du bereit, ihn zu tun? Wärst du bereit, nach Ninive zu gehen? Im Bild gesprochen, ja. Wärst du bereit, nach Ninive zu gehen und der Stadt zu verkündigen, auch wenn es dir komplett gegen den Strich geht? Zum Thema Gottes Wille möchte ich einmal einsteigen mit Römer 12, Vers 2. Auch eine sehr bekannte Stelle. Da wird die Grundlage beschrieben, wie wir überhaupt dahin kommen, Gottes Willen zu erkennen. Dort schreibt der Apostel Paulus an die Römer: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also ein langer Vers mit einigen Punkten da drin, aber wenn wir das kurz machen, steht hier zum einen, passt euch nicht dieser Welt an, passt euch nicht dem Weltlauf an, sondern lasst euch verändern, oder hier steht verwandeln, in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Ja, also passt euch nicht der Welt an, sondern lasst euch verändern, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Also wie finde ich den Willen Gottes raus? Oder was ist die Basis, um den Willen Gottes zu erkennen, sich verändern zu lassen? Hier steht es, durch die Erneuerung des Sinnes. Und der Sinn wird erneuert, indem wir Gottes Wort zu uns reden lassen, indem wir es in uns aufnehmen, indem wir es in uns arbeiten lassen. So können wir Stück für Stück mehr von dem Willen Gottes erkennen. Auch für den persönlichen und konkreten Willen Gottes für mein Leben. Wir wissen, es gibt ja den allgemeinen Willen Gottes. Davon ist auch einiges in der Bibel beschrieben, was wir uns auch gleich noch kurz anschauen werden. Aber eben auch der persönliche Wille, also konkret für mein Leben, was ist Gottes Plan für mein Leben oder auch für die Entscheidung, die mir jetzt direkt bevorsteht. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 steht auch noch direkt etwas dazu. Allein wenn man diese Stellen schon nimmt, die wir uns hier jetzt angucken, hilft das sicherlich auch, um Entscheidungen zu treffen oder auch konkret zu wissen, was denn jetzt Gottes Wille ist in gewissen Situationen oder auch eben allgemein. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, da steht, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Also Heiligung, Fortschritt auf dem Glaubensweg, Heiligung, diese Leiter hochgehen, so wie Francesco uns das mal gezeigt hatte, ja, in dem Bild mit der praktischen Heiligung, dieser Weg nach oben, das ist Gottes Wille für uns, dass wir uns verändern, ihm ähnlicher werden. Ja, und eben sich der Unzucht zu enthalten, genau, griechisch Porneia, hier in der Fußnote steht, das bezeichnet alle Formen des außer- und vorehelichen geschlechtlichen Umgangs. Also der Unzucht enthalten ist Gottes Wille für uns. Eine Seite weiter oder ein Kapitel weiter, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, ebenfalls zu Gottes Willen, dort steht, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ja, allein schon das, Dankbarkeit, ein großer Punkt, an dem man gut arbeiten kann. Und wenn man nach dem Willen Gottes fragt, fang einfach damit an zum Beispiel. Ja? Sei in allem dankbar und hilft dir sicherlich auch, nach vorne zu gucken und Entscheidungen zu treffen. In 1. Timotheus 2, das schlagen wir jetzt aber nicht auf, da sehen wir, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, auch Gottes Wille. 1. Petrus 2, Vers 15, weiterer Punkt. Dort lesen wir, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Auch echt interessant, ja, also Das ist mir in letzter Zeit aufgefallen und ich dachte schon, ob ich diese Predigt vielleicht auch über gute Werke mache, aber habe ich jetzt mich doch dagegen entschieden. Aber hier zumindest auch dieser Punkt, Gutes tun. Ja, so oft in der Bibel steht Gutes tun, gute Werke. Und hier auch wieder. Also es ist der Wille Gottes, dass wir durch Gutes tun, dass wir dadurch auffallen, ja, dass wir als Christen auffallen, dadurch, dass wir gute Werke haben, dass wir anderen Gutes tun. Und dass eben dieses Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Das heißt, auch die, die über das Christentum, über Jesus lästern, die ihn verleugnen, dass die an den guten Werken erkennen, dass es wahrhaftig ist und dass es ernst ist und dass mehr dahinter ist als nur heiße Luft und Gerede. Also das ist der Wille Gottes, dass wir durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringen. Oder auch nochmal 1. Petrus 3, Vers 17, wieder ein Kapitel weiter. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Nun, also wenn wir vor einer Entscheidung stehen, vielleicht eine große Entscheidung des Lebens, vielleicht auch eine etwas kleinere Entscheidung, aber was können wir dann tun oder welche Unterstützungen haben wir da vielleicht auch? Zum einen, denke ich, ist es wichtig zu sagen generell, dein Wille geschehe. Wir haben eben über Gottes Willen gesprochen. Ja? Dein Wille geschehe, wir beten es im Vater unser, wie im Himmel, so auf Erden. Das soll unsere Motivation sein und unsere Basis, mit der wir entscheiden. Und dann habe ich noch vier Punkte, die uns helfen können, dabei Entscheidungen zu treffen. Und zum einen ist das natürlich, wir haben es hier, Gottes Wort. Ja, die Bibel. Okay. Die Bibel. Es kann konkret in den Fällen sein, dass eine Bibelstelle zu uns spricht, dass wir erkennen, was Gott möchte. Ich finde vor allem, die Sprüche sind da häufig sehr überraschend praktisch. Ja, also gerade wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, in den Sprüchen sehen wir oft, was macht der Gerechte, was macht der Böse. Und natürlich wollen wir auf der Seite des Gerechten sein und Entscheidungen treffen, wie der Gerechte die Entscheidungen trifft. Von daher, vielleicht kann es eine Hilfe sein, gerade einmal die Sprüche zu studieren, wenn man vor Entscheidungen steht. Manchmal gibt es dort oder auch an ganz anderen Stellen in der Bibel, Bibelstellen, die sehr konkret in deine Situation hineinsprechen. Ein zweiter Punkt oder eine zweite Hilfe kann eben auch eine innere Überzeugung sein für das eine oder andere. Und da wollen wir jetzt nicht unser menschliches Denken in den Vordergrund stellen, aber ich denke schon, dass auch eine innere Überzeugung sehr stark vom Heiligen Geist geführt sein kann. Und wenn wir geistlich unterwegs sind und mit Gott leben, dann spricht natürlich der Heilige Geist auch in uns, in unserem Gewissen und führt uns entweder den einen oder den anderen Weg. Das Dritte, was uns helfen kann oder was uns führen kann, sind die Umstände. Im Buch Prediger gibt es eine Stelle, die ja eigentlich zeigt, dass wir als Menschen reichlich wenig in der Hand haben, aber die, wo ich finde, auch gerade in diesem Kontext ganz gut passt. Prediger, Kapitel 9, Vers 11. Prediger 9, Vers 11, dort steht: Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen die Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Eigentlich heißt es hier, ja, du kannst so schlau sein, du kannst so klug sein, du kannst so schnell sein und eigentlich alle anderen überholen, besser sein als alle anderen, aber die Umstände und die Zeit lässt es dir doch nicht zu. Bisschen traurig, ja, aber so hat es Gott geführt und so hat es Gott eingerichtet und wir als kleine Menschen haben einfach vieles selbst nicht in der Hand, sondern sind genau auch von Zeit und Umständen abhängig. Und ich kann noch so sehr etwas wollen, ich mache jetzt kein Beispiel, aber ich kann noch so sehr mir irgendetwas wünschen und dem hinterher sein, aber wenn Gott Zeit und Umstände so lenkt, dass das nicht möglich ist, dann ist auch klar, dass das nicht der Weg ist, den Gott für mich vorgesehen hat. Und schließlich noch ein Punkt, die Einschätzung des Umfelds. Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, ist das natürlich auch wichtig, Rat bei anderen reifen Menschen zu suchen. In Sprüche 15, ich habe vorhin schon erwähnt, Sprüche 15, 22 steht drin, das müsst ihr nicht aufschlagen oder ihr könnt es nur kurz hier sehen. Dort steht, wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne, wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Natürlich dürfen und sollen wir unsere Geschwister bei Entscheidungen, bei wichtigen Entscheidungen des Lebens auch mit einbeziehen. Wir sollen um Rat fragen. Viele sind auch lebensweiser und haben auch schon mehr mit Gott erlebt, als du es vielleicht getan hast. Und so geh zu den reifen Gläubigen in der Gemeinde, geh zu reifen Geschwistern, vielleicht auch deine Eltern sicherlich, haben auch natürlich einen großen Anteil daran, kennen dich gut und wissen vielleicht, was gut ist und was nicht gut ist, auch gerade in deiner Situation. Aber genau, generell, suche nach Rat, hol die Einschätzung des Umfelds ein. Und ein Gedanke noch, letztendlich können wir uns auch selber fragen, und das denke ich ist auch ein ganz guter Prüfstein, was wird sich ändern, wenn ich mich für oder gegen etwas entscheide? Werden sich Dinge zum Positiven ändern? Und zwar in meiner Beziehung zum Herrn, sowie in der Beziehung zu anderen Menschen und eben auch in der Frucht, die ich für das Reich Gottes bringe. Eigentlich liegt das auf der Hand, dass wir uns diese Fragen stellen, aber wenn man konkret vor einer Entscheidung steht, ja, denkt man vielleicht doch nicht so schnell daran, sondern kann in die Verlegenheit gelangen, ja, einfach seine eigenen Dinge zu gehen und überlegen, ja, was bringt mir das jetzt, was bringt mir das auf dieser Welt? Aber nee, versuch eine Ewigkeitsperspektive zu haben und frag dich, was bringt mir das in der Beziehung zum Herrn? Was bringt mir das in der Beziehung zu anderen Menschen oder vielleicht auch anderen Menschen in der Beziehung zum Herrn und eben auch in der Frucht, die ich für das Reich Gottes bringe? Und dann noch eine kleine Warnung. Orientiere dich nicht zu sehr an anderen. Gott kann einen ganz anderen Plan mit dir haben als mit deinem Bruder oder mit der Schwester. Es gibt kein universelles Muster für den Entscheidungsweg eines Christen. Das ist ganz wichtig. Wir gucken auf andere, wir sehen, dass es beim anderen, beim Bruder oder bei der Schwester ganz gut läuft und dass die ein schönes Leben haben und denken, ja okay, warum habe ich das nicht? Habe ich vielleicht was falsch gemacht? Müsste ich mich umentscheiden? Müsste ich etwas anderes machen? Aber das ist ja durchaus ein Trugschluss. Es ist nicht so, dass Gott für alle eben den gleichen Lebensweg vorgesehen hat. Einer geht in die Mission und berichtet unerreichten Stämmen vom lebendigen Gott. Das gibt es. Ein anderer bleibt zu Hause und berichtet unerreichten Deutschen vom lebendigen Gott. Ja, warum geht das nicht genauso? Kann eben für den einen das eine sein, für den anderen das andere. Einer reduziert die Stunden bei der Arbeit, um Freiraum für den Dienst in der Gemeinde zu gewinnen. Ein anderer verbringt mehr Zeit bei der Arbeit, um genau in diesem Umfeld Salz und Licht zu sein. Es gibt verschiedene Wege für verschiedene Menschen. Die Kriterien können je nach Person, je nach Entscheidung, je nach Lebenssituation eine ganz unterschiedliche Gewichtung haben. Und ja, wie gesagt, es gibt kein Patentrezept. Mal stellst du auch fest, dass du vielleicht sofort eine Antwort aus der Bibel bekommst und dir ist direkt alles klar. Und mal ergeben sich die Umstände so, dass nur noch eine Option möglich ist. Oder Gott gibt einem oder mehreren Menschen aus deinem Umfeld eine klare Sicht auf deine Situation, sodass du dadurch dann eben die Klarheit bekommst. Eins aber bleibt, und das habe ich bisher noch gar nicht angesprochen, möchte ich jetzt aber nochmal herausstellen, das ist das Gebet. Entscheidungen sollen immer begleitet werden im Gebet. Entscheidungen zu treffen, ohne jemals darüber gebetet oder gar gefleht zu haben und ohne es vor Gott, auf Knien vor Gott gebracht zu haben, das ist anmaßend, denn dann setzen wir uns selber auf den Thron unseres Lebens und nicht mehr Gott. In Jakobus 1, Vers 5 sagt Jakobus, wenn es an Weisheit mangelt, dann sollen wir Gott um Weisheit bitten. Und er gibt jedem gern und ohne Vorbehalte. Ich habe jetzt auf den Kopf zitiert. Haben wir es hier? Ja, genau. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Gott möchte, dass wir uns gerade durch die Unterschiedlichkeit der Entscheidungsprozesse in unserem Leben nicht auf uns selbst verlassen, sondern allein auf ihn. Ich stelle mir das manchmal vor, in der Mathematik gibt es so, in der Stochastik, wenn es darum geht, Zufälle zu beschreiben, gibt es dieses Baumdiagramm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Wenn ihr einen Würfel habt, gibt es ja 6 Optionen. Ne? Und dann kann man an diesem Baumdiagramm berechnen, welche Wahrscheinlichkeit es hat, keine Ahnung, 4, 4, 4, 4, 4 zu würfeln. Ne? Und dann siehst du halt den ersten Knotenpunkt und 6 Optionen und dann von jedem der 6 Optionen wieder 6 Optionen und so weiter. Ne? Und ich stelle mir das immer so vor, dass das auch so ein bisschen mein Lebensweg ist. Ich stehe jetzt an dem Punkt hier und ich habe 6 Optionen, 10 Optionen, 100 Optionen, keine Ahnung, alle möglichen Entscheidungen sind offen. Ja? Und am Ende gehe ich halt ein dieser Pfade und an jedem einzelnen dieser Knotenpunkte möchte Gott, dass ich mich auf ihn verlasse. Und vielleicht sagt er auch manchmal, okay, hier sind 2 oder 3 Pfade, die du gehen kannst, die du als Mensch vielleicht auch persönlich entscheiden kannst, weil es deinen eigenen Interessen entspricht, die Gott ja selbst in mich hineingelegt hat, auch so eine wunderbare Konstellation. Ja. Aber am Ende ist es halt ein Pfad, den ich gehe entlang diesem ganzen Baum, vom Anfang bis zum Ende meines Lebens. Und das finde ich so wunderbar, dass Gott uns da durchführen möchte und dass er genau weiß, welcher Pfad gut ist und welcher nicht. Gut, noch ein paar kurze Gedanken. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, widerspricht dieser Entscheidung Gottes geoffenbartem Willen? Wenn Gott klar sagt, mein Wille ist, dass ihr heiliger werdet, wenn Gott sagt, mein Wille ist, dass ihr dankbar seid, wenn Gott sagt, mein Wille ist, dass ihr euch der Unzucht enthaltet und so weiter, das ist Gottes geoffenbarter Wille. Da ist doch klar, wofür wir uns entscheiden wollen. Ja, wir wollen uns für seinen Willen entscheiden. Wir wollen das tun, was Gott in seinem Wort sagt. Dann können wir uns fragen, dient die Entscheidung meinen Mitmenschen? Tut sie dem anderen etwas Gutes? Kommt anderen Menschen, die Gott vielleicht noch nicht kennen, kommt denen etwas Gutes zugute? Dann noch, passt diese Entscheidung zur Aufzählung aus Philipper 4, Vers 8? Das ist ein sehr schöner Vers, den hatten wir auch, als ich damals noch in der Jugend war, da mal auswendig gelernt. Können wir einmal reinschauen. Wir hatten uns den damals gemerkt mit Weg, W-E-G, 3 Buchstaben, weil das die ersten Buchstaben dieser Aufzählung ist. Im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, W, was ehrbar, E, was gerecht, G, ja, W-E-G, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Das heißt, wenn es darum geht, unseren Weg zu gehen mit Gott, kann man sich auch so merken, ja, wenn es darum geht, den Weg zu gehen, denk an den Weg, denk an diesen Vers. Findest du das, wofür du dich entscheiden möchtest, darin wieder, dann tu es. Und wenn nicht, dann nicht. Noch ein interessanter Gedanke, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, wenn wir uns fragen, hat diese Entscheidung möglicherweise negative Wirkung auf Schwächere oder andere Betroffene, insbesondere die Kleinen, von denen Jesus spricht. Jesus spricht ja, wer den Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt wird und er in den See geschmissen wird. Ja, also überlege bei Entscheidungen, ob nicht vielleicht die Kleinen, von denen die Bibel spricht, darunter leiden können. Macht die Entscheidung mich selbst oder vielleicht auch andere gottähnlicher? Ist die Entscheidung verantwortbar vor Gott, auch dann, wenn niemand es sieht? Und die simple und einfache Frage, früher hatte ich mal so ein Armband, WWJD, wer kennt das? Stimmt, einige hier, what would Jesus do? Also was würde Jesus tun, wenn er vor dieser Entscheidung stehen würde? Ja, so simpel, fast schon ein bisschen kindisch, aber können wir uns genauso fragen, was würde Jesus tun in dieser Situation? Eine Sache, die ich auch lernen durfte, ich fange mal an mit der Geschichte. Ich war mal in den Bergen unterwegs, bin ja auch recht gerne wandern. Vielleicht hatte ich das auch schon mal erzählt oder in einem anderen Kontext. Und bin auf den Berg hochgestiegen und es ist schon Nebel aufgezogen. Ich habe ja festgestellt, dass es jetzt nicht so einfach wird, im Nebel den Weg zu finden. Bin rumgelaufen, es ist immer dichter geworden und an einem Punkt habe ich dann nicht mehr gewusst, wo ich war. Bin rumgelaufen, an der gleichen Stelle wieder gelandet, wo ich schon mal vorher war und habe mich gefragt, ja gut, wie komme ich jetzt hier raus? Ich könnte mich hinsetzen und warte einfach. Habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil ich eben nicht wusste, wie lange das dauert. Wenn es jetzt dauert, bis es dunkel wird und ich dann da sitze, das ist natürlich nicht gut. Deswegen habe ich mich entschieden, einfach weiterzugehen und ich denke auch, das war gut. Das war eben die Entscheidung dafür, mich zu bewegen einfach, ja, weiterzugehen, anstatt untätig auf der Stelle stehen zu bleiben. Das hat mich das auch gelehrt, dass man in gewisser Weise in Bewegung sein sollte, damit man auch vorankommt und sich, ja, führen lassen kann. Wenn du einfach sitzen bleibst, wenn du nichts machst, wenn du untätig bist, dann wird es auch dabei bleiben. Ja, dann gibt es weder rechts noch links, sondern gibt es einfach nur stehen. Das war's. Ja, also achtet darauf. In einem Bild sagt man auch, ein Schiff, das nicht in Bewegung ist, kann man nicht steuern. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Die Angst vor Entscheidungen, die führt vielleicht auch zu Untätigkeit und die kann uns natürlich im Dienst lähmen. Wenn man einfach stehen bleibt und nichts macht, kommt auch keine Frucht dabei raus. Und manchmal muss man zunächst eine Richtung einschlagen, bis man klare Sicht hat und dann gegebenenfalls eine Kurskorrektur vornehmen. Und so bin ich dann auch aus dem Nebel rausgekommen. Ich wusste erstmal, welcher Weg mich wieder dahin führt, wo ich schon mal war. Und dann, gut, konnte ich auch irgendwie einen anderen Weg finden, bin rausgekommen. Genauso kann man es machen. Und wenn man dann merkt, okay, jetzt am Ende hatte ich doch, weiß ich nicht, vielleicht einen Umweg gemacht und nicht den kürzesten Weg gefunden, okay, dann ist es so, aber ich komme trotzdem voran und dann das Ziel am Ende. Wenn wir also oben genannte Punkte, die ich hier aufgezählt habe in dieser Predigt, sorgfältig abgewägt haben und zu einer Entscheidung gekommen sind, die vielleicht nicht so gut war, dann denke ich, wird Gott uns nicht fragen, warum hast du eine falsche Entscheidung getroffen, sondern eher, warum hast du dich nicht korrigieren lassen, nachdem du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Korrektur muss natürlich immer möglich sein und auch dazu sollen wir offen sein. Dann muss man manchmal demütig anerkennen, dass man sich auch falsch entschieden hat. Ich finde auch interessant, beim Volk Israel, da ist es auch recht ähnlich, die mussten ja auch Gottes Wegen folgen. Sie sollten bleiben, wenn die Feuer- oder Wolkensäule stehen geblieben ist und sie sollten gehen, wenn die Feuer- und Wolkensäule sich bewegt hat. Und sie haben auch glücklicherweise die Entscheidung getroffen für den Weg Gottes. Sie hätten sich natürlich auch anders entscheiden können und sagen können, okay, Wolkensäule sehe ich da hinten, ja, jetzt ist sie über den Berg, okay, verpasst, tschüss, weg. So, ne? Hätten sie sagen können, wenn ihnen das nicht wichtig gewesen wäre. Aber nee, sie haben sich entschieden, dieser Wolken- und Feuersäule zu folgen. Und auch wir, wenn wir sehen, dass sich die Feuer-Wolkensäule in unserem Leben bewegt, wenn es weitergeht, wenn Gott sagt, brich auf und geh. Oder wenn Gott sagt, bleib hier und verweile. Genau dann sollen wir auch folgen und uns dafür entscheiden, das zu tun, was Gott von uns möchte. Eine interessante Begebenheit in dem Kontext habe ich noch in 2. Samuel 24 gefunden. Dort wird David vor eine Entscheidung gestellt und er hat eine interessante Antwort. Ist jetzt nicht das Paradebeispiel für unsere Entscheidungen, aber ich denke, in dem Kontext gehört das auch dazu. 2. Samuel 24, Vers 12. Jetzt habe ich hier, okay, muss gleich nochmal gucken, bis wohin. Es ist nicht nur der eine Vers tatsächlich, sondern wir müssen noch weiterlesen. Also Vers 12, das war ja das mit der Volkszählung. Ne? Ich denke, einige wissen das. David hat die Volkszählung beauftragt und das war nicht das, was Gott wollte. Und dann gibt Gott dem David die Möglichkeit, das Gericht auszuwählen, weil er sich eben falsch entschieden hat und diese Volkszählung durchzuführen. Und er sagt ihm drei Dinge, von denen er eins auswählen soll. Das lesen wir ab Vers 12. Da ist der Prophet Gad vor dem König David. Und er sagt, so spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor, erwähle dir eines davon, dass ich es dir antue. Gad kam zu David und ließ es ihn wissen und sprach zu ihm, willst du, dass 7 Jahre Hungersnot in dein Land kommen oder dass du 3 Monate lang vor deinen Widersachern fliehen musst, während sie dich verfolgen, oder dass 3 Tage lang die Pest in deinem Land ist? So besinne dich nun und sieh, welche Antwort ich dem geben soll, der mich gesandt hat. Also 3 Optionen, ja, eine Entscheidung, wähle 1 von 3, das ist das, was Gott direkt zu David sagt. Und David sprach zu Gad, mir ist sehr Angst, doch lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß, aber in die Hand der Menschen will ich nicht fallen. Also er sagt hier, ich überlasse die Entscheidung Gott. Ja. Das ist das, was David hier sagt. Er sagt, ich kann es nicht, denn ich bin furchtsam, ich habe Angst davor zu entscheiden. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich weiß nicht, welche Option ich von diesen 3 wählen soll. Er beruft sich auf Gottes Barmherzigkeit. Und Gott handelt dann auch. ja, Gott trifft die Entscheidung und Gott handelt dann auch und es kommt die drei Tage Pest über die über das Volk und 70.000 Mann sterben. Ja, das wollte ich noch erwähnen. Vielleicht gibt es solche Situationen, wenn einer so eines schon mal erlebt hat, dann könnt ihr es mir gerne sagen. Ich könnte es jetzt nicht direkt so bestätigen. Ja, aber wollte ich in dem Kontext auch noch einmal mit aufführen. Gut, und eine Ergänzung auch noch, ein Wort zu Entscheidungen in einem Leitungskontext. Das kann alle möglichen Situationen betreffen, beispielsweise wenn man als Mitarbeiter einen Chef hat in der Welt, dann gibt es Entscheidungen zu treffen, die der Chef trifft und die dich als die direkte Konsequenzen auf dich als Mitarbeiter haben. Das kann auch im Gemeindekontext den Ältesten und die Gemeinde betreffen. Das kann genauso in der Ehe Mann und Frau betreffen. Der Mann trifft eine Entscheidung, die Konsequenzen auf die Frau und die Kinder hat. Bestimmte Entscheidungen müssen getroffen werden. Es ist klar, dass das einen Einfluss auf andere Menschen hat, die vielleicht diese Entscheidung auch anders getroffen hätten. Aber Gott hat es genauso eingesetzt und gesagt, es soll Strukturen geben und es soll ein Oberhaupt geben und es soll Unterordnung geben. Beispielsweise in diesen Situationen, die ich jetzt gerade genannt hatte. Und es ist wichtig, dass in diesen Situationen Meinungen ausgetauscht werden und Hinweise gegeben werden, aber Gott hat diese Strukturen und Verantwortlichkeiten genauso eingerichtet. Welche Last ist es für einen Ältesten in der Gemeinde oder einen Ehemann, Entscheidungen treffen zu müssen, die nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Familie oder die ganze Gemeinde betreffen? Nachdem dann Meinungen ausgetauscht wurden und eine Entscheidung getroffen wurde, da ist es wichtig, sich dann dem unterzuordnen, nicht zu rebellieren und zu sagen, ich will ihn scheitern sehen oder hätte er es mal so gemacht wie ich und jetzt muss er sehen, dass ich eigentlich recht hatte oder so. Ja, das habe ich bei mir selber schon mal festgestellt, als es um Entscheidungskontext ging, dass ich eigentlich gesagt habe, nee, ich würde es anders machen. Dann ist derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, damit einen Weg gegangen, der am Ende nicht gut war, was sich herausgestellt hat, wo ich dann dachte, ja, hätte er doch mal so gemacht, wie ich es gesagt habe. Ja? Aber so ist es wichtig, eben in den Punkten, wo wir als Untergeordnete stehen, uns nicht dagegen aufzulehnen und so zu denken, sondern die Entscheidung, die der andere getroffen hat, in der Verantwortung vor Gott, zu unterstützen und mich mit ganzer Kraft dafür einzusetzen, diesen Weg mitzugehen. Gott segnet Gehorsam und Unterordnung viel mehr. Rechthaberei und Rebellion ist nicht das, was uns als Christen auszeichnen soll, selbst wenn es einen Umweg bedeutet. Gut, und so möchte ich zusammenfassen, die wichtigste Frage zuerst. Gehört mein Leben wirklich Christus? Ist diese Entscheidung schon getroffen? Hast du dich für den schmalen Weg entschieden? Bevor wir große Entscheidungen im Leben treffen, müssen wir geklärt haben, dass wir wirklich mit Gott unterwegs sind. Und dann wollen wir Gottes Willen in den Entscheidungen suchen. Im Gebet, in Gottes Wort, durch reifen Rat, mit Blick auf die Umstände und auf die Folgen. Nicht jede Entscheidung ist von Anfang an völlig klar. Und wichtig ist auch nicht immer die perfekte Entscheidung zu treffen, sondern eine gute und eine Gott wohlgefällige. Gott will keine starren Marionetten, sondern Menschen, die ihm bewusst folgen und ihn in ihren Entscheidungsprozess einbinden. Darum dürfen und sollen wir Verantwortung übernehmen für die Entscheidungen und bewusst Entscheidungen treffen. Mit dem Gedanken, was würde Jesus tun? Wenn wir Gottes Weg erkennen, dann sollen wir ihm auch gehorsam folgen. Wenn wir aber merken, dass eine Entscheidung falsch war, dann braucht es Demut zur Kurskorrektur. Aber auch das gehört dazu. Am Ende geht es darum, dass unsere Entscheidungen Gott ehren, anderen dienen und Gottes Reich bauen.